Ja, vielen Dank, Hanna, für deine Moderation. Heute übrigens das erste Mal. Du machst das super. Ich finde, da kann man auch mal applaudieren. Vielen Dank dir für diesen Dienst. Das ist richtig, richtig cool. Ja, die Jahreslosung 2025. Darum geht es heute. Jahreslosung, was ist das eigentlich? Warum feiern wir das irgendwie so jedes Jahr ganz am Anfang? Ist ja irgendwie komisch. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob es das nur in Deutschland gibt oder auch auf dem Rest der Welt. Aber in Deutschland ist das so, ökumenische Bibellesegesellschaft, die sagt sich, hey, wir wollen ja irgendwie die Bibel hervorheben. Und darum suchen wir für jedes Jahr einen Versabschnitt aus, der richtig gut ist. Und der vielleicht provoziert, der vielleicht ja die Menschen ins Nachdenken bringt, der vielleicht die Bibel ein Stück weit wieder in den Mittelpunkt stellt. Und das ist eine coole Sache und deswegen feiern wir das. Und es ist auch ein bisschen wie so ein Jahresmotto für die Christen, das so über dem Jahr steht. Deswegen habe ich mich nochmal gefragt, an diesem Termin zur neuen Jahreslosung, was war eigentlich die Losung von letztem Jahr? Weiß das noch jemand? Jawohl, okay, wunderbar, euer Trauspruch. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, ganz genau. Wie ist das so für euch gelaufen letztes Jahr mit diesem Jahresmotto? Wahrscheinlich verliert man diesen Spruch im Laufe des Jahres wieder aus dem Blick, denke ich doch. Aber ich glaube, es ist eigentlich wertvoll, das auch mal festzuhalten. Und darum lasst uns gucken, dass wir dieses Jahr vielleicht wirklich ganz bewusst unter diesen Vers stellen, den wir 2025 haben. Prüft aber alles und behaltet das Gute. Das habt ihr schon auf den ausliegenden Karten gelesen, die ihr gerne mit nach Hause nehmen dürft, um euer Jahr diesem Vers zu widmen. So weit, so einfach, so praktisch, wie Hanna schon gesagt hat, eine coole Jahreslosung. Ich finde aber, die passt unglaublich gut in unsere Zeit. Die passt unglaublich gut jetzt auch in dieses 2025. Und da habe ich mich gefragt, die passt so gut, wie kommt das eigentlich nochmal zustande? Also hat sich jetzt so letzten Dezember ein Kreis zusammengesetzt und gesagt, ach ja, das passt gut, das machen wir. Das ist aber nicht so, sondern 4 Jahre im Voraus trifft sich dieser ökumenische Bibelleserat und alle bringen Vorschläge ein und die werden aussortiert und man überlegt, was könnte gut sein. Und da gibt es ein Zitat dazu, wie das entstanden ist. Die aktuelle politische und gesellschaftliche Situation kann dabei schon deshalb keine Rolle spielen, weil die Auswahl stets 4 Jahre im Voraus stattfindet. Wichtige Gesichtspunkte sind dagegen, dass eine zentrale Aussage der Bibel in den Blick kommt, und zwar in einprägsamer und möglichst knapper Formulierung. Ein Bibelwort, das in besonderer Weise ermutigen, trösten, Hoffnung wecken oder auch aufrütteln und provozieren kann. 4 Jahre im Voraus hat das also geklappt, so einen passenden Vers für dieses Jahr auszusuchen. Und wenn da nicht das Wirken des Heiligen Geistes herausspricht, dann weiß ich auch nicht. Ich finde das wirklich beeindruckend. Warum ich diese Losung so passend finde ich, wird erst so richtig deutlich, wenn wir tief in den Text hineinschauen, in dem sie steht. Im ersten Moment wirkt diese Jahreslosung nämlich auch ziemlich banal, also ziemlich einfach so. Ich meine, ja klar, die Gegenthese wäre ja, ich prüfe gar nichts und behalte das Schlechte. Ist ja eigentlich klar, dass wir das nicht machen. Also, was hat es mit dieser Jahreslosung auf sich? Schauen wir in den größeren Text hinein, in den Brief des Missionars Paulus im 1. Thessalonicher 5 und die Verse 19 bis 22. Paulus schreibt hier dieser Gemeinde in Thessaloniki, den Geist, den Heiligen Geist löscht nicht aus. Prophetische Rede verachtet nicht. Prüft aber alles und behaltet das Gute. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Es geht in dieser Jahreslosung um den Heiligen Geist. Es geht um Prophetie. Es geht ums Verachten. Es geht ums Löschen. Es geht um Gut und Böse. Ziemlich große Worte. Was war da eigentlich los in Thessaloniki? Der Missionar Paulus schreibt hier einer Gemeinde, die er zusammen mit seinen Mitarbeitern gegründet hat. Er ist da hingegangen und er hat von der guten Nachricht der Liebe von Jesu Christi da erzählt und Menschen sind zum Glauben an Jesus gekommen, haben ihre alte Religion abgelegt und sind jetzt Christen geworden. Und dann ist Paulus mit seinen Mitarbeitern weitergezogen und die Gemeinde war selbstständig vor Ort. Und anscheinend hat Paulus jetzt Nachrichten aus dieser Gemeinde erhalten. Und diese Nachrichten haben Paulus einen Anlass gegeben, dass er ihnen doch noch mal einen Brief schreiben sollte. Also überlege mal, du bist im Urlaub und du kriegst eine Nachricht, vielleicht aus dieser Gemeinde, vielleicht aus deinem Verein. Und diese Nachricht beunruhigt dich so sehr, dass du im Urlaub oder während du weg bist, tatsächlich doch noch mal auf die Idee kommst, nach dem Rechten zu gucken. Und doch noch mal einen Brief zu schreiben und zu sagen, hier in meiner Abwesenheit, folgende Sachen sind dann vielleicht doch ganz wichtig. Also es muss irgendwie wichtig gewesen sein. Die Gemeinde in Thessaloniki war ganz anders als unsere Gemeinde jetzt. Denn die Zeit war ganz anders. Es ist einer der ältesten Briefe, die wir haben. Und auch der christliche Glaube war damals ganz anders. Es ist in einer Zeit entstanden, in dem es die Kirche, wie es sie jetzt gibt, noch überhaupt nicht gab. Das waren mit die ersten Christen. Und das ist in einer Zeit entstanden, wo diese Christen noch gar nicht die Bibel hatten, wie wir sie heute haben. Mit dem ganzen Neuen Testament. Die Christen damals, die hatten nur das Alte Testament, in das sie gucken konnten. Und die Berichte, die sie mündlich von Paulus und seinen Mitarbeitern und anderen Leuten, die live bei Jesus dabei gewesen sind, gehört haben. Und das ist ziemlich krass. Denn wenn die sich jetzt Fragen gestellt haben in ihrem frisch neu erlangten Glauben, was man denn eigentlich jetzt so wissen kann in dem Glauben, was es zu glauben gilt und was es mit Jesus so auf sich hat und ja, was man denn eigentlich jetzt zu tun hat, dann hatten die nur zwei Möglichkeiten, sich diese Fragen zu beantworten. Und das eine war, ins Alte Testament hineinschauen, in die Alte Schrift. Das andere war, über diese Berichte nachzudenken. Und okay, vielleicht drei. Und das dritte ist, dass sie im Heiligen Geist bewegt prophetische Aussagen machen. Also, dass sie mit dem Heiligen Geist in sich selbst darüber nachdenken, was ist denn Gottes Wille, Gottes Geschichte. Und dass der Heilige Geist ihnen Dinge eingibt, die sie glauben können. Und das Krasse ist, das ist für uns heute ein bisschen komisch. Ja, das wäre ja wie, wenn wir jetzt einfach so die Bibel weiterschreiben würden. Aber das sind eben genau die Leute, mit denen die Bibel entstanden ist, die wir heute kennen. Und damals mussten die sich auf den Geist verlassen. Die mussten sich auf den Heiligen Geist verlassen, der bei ihnen ist und diese Geschichte von Jesus mit seiner Gemeinde mit ihnen weiterschreibt. Der ihnen aufs Herz legt, was richtig und was falsch ist. Und darum hatten sie anscheinend einiges an Prophetie in der Gemeinde. Prophetie, also ein Wort Gottes, das in unsere Wirklichkeit hineinspricht. Darüber, wie die Dinge sind, darüber, wie die Dinge vielleicht sein werden, darüber, was richtig, was falsch ist. Ein Wort Gottes. Wenn diese Gemeinde also jetzt eine Streitfrage zu klären hätte, vielleicht zum Beispiel, wie sie mit römischem Sklavenhandel umzugehen hätten und ob das gut oder schlecht wäre und wie die Sklaven in ihren eigenen Reihen behandelt werden sollten und sich dann aber auch selbst zu verhalten hätten, dann konnten sie die Antwort nicht wirklich im Alten Testament finden. Denn im Alten Testament geht es nicht um römischen Sklavenhandel. Man findet vielleicht so Grundlinien, aber thematisch gab es da gar keine Antworten zu. Also mussten sie jetzt eben argumentieren, miteinander diskutieren und eben auch im Heiligen Geist prüfen und vielleicht ein prophetisches Wort haben, wie denn damit umzugehen sei. Und ich stelle mir das ungefähr so vor. Hallo, liebe Gemeindeleitung. Ja, also wir haben jetzt hier einen römischen Sklaven, der würde eigentlich gerne mit in den Gottesdienst kommen. Aber ist das jetzt okay? Können wir das denn eigentlich machen? Warte mal. Da müssen wir erstmal drüber reden, aber die nächste GL-Sitzung ist erst am Donnerstag. Ja, okay, warte mal, wir gucken jetzt gerade mal. Andreas, was denkst du denn eigentlich darüber? Mein Herz sagt mir, dass wir eigentlich alle gleich behandeln sollten und die einfach zu uns kommen können. Aber Andreas, das sehe ich aber ganz anders. Also mir sagt der Geist, dass wir keinen Anteil an der Schuld der Römer haben dürfen. Wir dürfen uns daran nicht die Hände schmutzig machen. Wir müssen uns ja in Acht nehmen vor diesen Sklaven. Leute, mir hat der Heilige Geist gesagt, ihr sollt all euren Besitz verkaufen und mir spenden, damit ich hier eine Megachurch gründen kann. Ich übertreibe natürlich. Aber Anscheinend wurde es auch der Gemeinde in Thessaloniki irgendwann ein bisschen zu bunt mit diesen Prophezeiungen und dem Reden im Heiligen Geist. Und so lesen wir, dass die so langsam die Schnauze voll haben von der Prophetie. Denn ansonsten müsste Paulus doch gar nicht jetzt hier schreiben, löscht den Geist nicht aus. Verachtet nicht die Prophetie, wenn das nicht der Fall gewesen wäre. Die hatten die Schnauze voll vom Geist und der Prophetie. Denn so langsam wurde es ihnen zu bunt mit der ganzen Sache und der Meinungsverschiedenheit und den Diskussionen. Sie wollten wissen, wie ist es denn jetzt eigentlich wirklich? Aber Paulus' Reaktion darauf ist eben erstmal zu sagen, Moment. Löscht den Geist nicht aus und fangt nicht an, die Prophetie zu verachten. Vielmehr prüft alles und behaltet das Gute und haltet euch fern vom Bösen. Während die Thessalonicher anscheinend der Lösung näher sind, gar keine Prophetie mehr zuzulassen, stimmt Paulus ihnen darin weder zu, noch sagt er, dass allein der Prophetie das Gehör zu schenken wäre. Paulus nennt einen dritten Weg. Weiterhin offen bleiben, weiterhin der Prophetie zuhören, aber eben alles prüfen. Und dieses alles prüfen, das ist ein starkes Stück. Das ist ganz schön heftig, ehrlich gesagt. Denn stell du dir mal vor, du müsstest in deinem Alltag alles prüfen, bevor du es machst. Und behältst nur das Gute. Eigentlich ein Traum für Deutsche. Aber wir merken eigentlich ziemlich direkt, so kann mein Alltag nicht funktionieren. Ich kann gar nicht alles prüfen, was ich in meinem Alltag mache. Ich muss mich darauf verlassen, dass andere das vorher geprüft haben. Also das funktioniert irgendwie gar nicht. Und wir merken, alles zu prüfen, das ist eigentlich total schwierig. Das ist eigentlich total nervig. Das ist total zeitaufwendig. Das ist anstrengend. Und vielleicht fehlt mir ja auch die Urteilskompetenz, alles zu prüfen. Was weiß ich, ob mein Auto noch richtig ist? Würde ich Jörn fragen. Der ist ADACler. Also, und weil alles prüfen eben so schwer wäre, macht der Mensch es eben eher einfach nicht. Denn wir Menschen in unserem Alltag, beschwerlichen und lastvollem Alltag, wir sehnen uns danach, dass die Dinge einfach sind. Wir wollen etwas Einfaches. Ich möchte nicht alles prüfen möchten. Ich möchte einfach drauf los. Und diese Sehnsucht nach einfach, ich glaube, die zerreißt im Moment ein bisschen auch unsere Gesellschaft. Und man kann in ganz verschiedene Gruppen jetzt einteilen, diesen Riss, aber es haben jetzt zwei schlaue Leute vor mir getan und daran orientiere ich mich jetzt. Andreas Loos und Thorsten Dietz in ihrem Wort zur Jahreslosung haben gesagt, unsere Gesellschaft reißt sich gerade in Utopisten und Kulturpessimisten. Und das finde ich ganz spannende Einordnung, weil ich gemerkt habe, boah, da klingt was an. Ich merke, da stimmt irgendwie was. Utopisten, also Leute, die für eine Utopie sind, ein Traumbild von einer perfekten Welt. Der Utopist wünscht sich das Einfache aus seiner Vorstellungskraft, das in der Zukunft existiert. Er malt sich eine wunderbare, aufgeklärte und fortschrittliche Welt aus, in der alle Probleme und alle Spannungen gelöst sind, weil alle Menschen auf dem gleichen reflektierten Level sind und durch Fortschritt alle Probleme gelöst wurden. Das Problem ist nur, alles, was jetzt in der Gegenwart nicht so ist wie in dieser Utopie, ist ein verurteilenswertes Hindernis. Ein Rückbleibsel aus der alten Welt, die man verlassen will. Also eigentlich nur ein Hindernis auf dem Weg. Klassisch für diese Haltung wäre zum Beispiel der Spruch, also wenn du dich nicht vegan ernährst, dann bist du ein Klimamörder. Der Kulturpessimist auf der anderen Seite, sie wünschen sich das Einfache des früher war alles besser. Und das war schon immer so und wenn das schon immer so war, dann war das auch gut. Das, was man kennt, das ist der Ort, an dem ich mich wohlfühlen kann, der einfach ist. Problem nur, die Welt bleibt niemals, wie sie ist. Das ist gegeben. Und so werden die Gegenwart und ihre Aufbrüche nicht als Chancen wahrgenommen, sondern nur noch als bekämpfenswerte Bedrohung und Versuchung. Klassisch dafür wäre zum Beispiel der Spruch, wenn du dich fürs Klima auf die Straße klebst, hast du wohl den Verstand verloren. Muss man alle wegsperren, diese Klimaterroristen. Und wir merken, das sind zwei Lager, die sich komplett polarisiert entgegenstehen. Und es war gar nicht mal so leicht, jetzt Beispiele für diese Haltungen auszuwählen, die nicht hinterher am Essenstisch zu Konflikten führen, weil ich weiß, gesellschaftlich ist gerade einfach sehr viel Druck im Kessel. Wir haben eine Wahl vor uns, wo genau diese Lager sich gegenüberstehen. Und das ist ganz schön schwierig. Zwei Pole, polarisierte Gesellschaft, zwei Lager, die sich verfeindet gegenüberstehen, weil inzwischen kein Mittelweg mehr gegangen wird. Und das stellt mein Grundvertrauen in diese Welt da draußen, in die Gesellschaft, in der ich lebe, in Frage. Mein Grundvertrauen, wie der Verlauf der Welt weitergeht. Vertraue ich denn noch darauf, dass unsere Demokratie gute Entscheidungen trifft? Vertraue ich noch auf die Stadtgemeinschaft hier in Dortmund, die Menschen, mit denen ich zusammenlebe? Vertraue ich denn noch in die Gemeinschaft, die sich Gemeinde nennt? Vertraue ich denn noch im Rahmen meiner Familie? Oder sind auch da die Lager schon so weit auseinander? Oder vertraue ich vielleicht eigentlich nur noch der kleinen Gruppe meiner Freunde und Gleichgesinnten, die genau so denken, wie ich das tue? Denn die anderen gehören zu anderen Lagern. Mit den anderen kann ich nicht mehr reden, denn sie denken die Sachen nicht so wie ich. Es gibt keinen Mittelweg mehr. Aber jetzt sagt uns die Jahreslosung, prüft alles. Und das ist nicht einfach. Das ist schwierig. Einfach wäre, entweder für alles zu sein oder einfach gegen alles zu sein, dann muss ich nicht viel prüfen. Aber wenn ich prüfe, dann muss ich eben zuhören. Dann muss ich beim anderen sein. Dann muss ich wirklich die Dinge verstehen, um dieses Urteil bilden zu können. Und selbst dann heißt es eben nicht, verwerft alles oder nehmt alles an, sondern unterscheidet. Unterscheidet in dem, was ihr prüft, zwischen dem, was daran schlecht ist und dem, was daran gut ist, und das Gute behaltet. Und vielleicht ist unsere Gesellschaft so zerrissen, weil lange Zeit nicht mehr nach dem Guten beim anderen gesucht wurde. Diese Jahreslosung fordert uns jetzt als Gemeinde nicht vor allem auf, hinzugehen und irgendwelche Wahlprogramme von Parteien zu untersuchen und zu prüfen, ob die jetzt gut sind oder schlecht sind. Die Jahreslosung fordert uns heraus, in dieser Gesellschaft, die so zerrissen ist, wieder Botschafter eines prüfenden Mittelweges zu werden. Brückenbauer zu werden zwischen diesen polarisierten Lagern. Nicht selbst den Versuchungen eines einfachen Weges zu erliegen, sondern selbst den schmalen Königsweg des Prüfens zu gehen. Diese Jahreslosung fordert uns auf, Botschafter und Brückenbauer der Versöhnung von getrennten Gruppen zu werden. Botschafter der Versöhnung von getrennten Menschen zu werden. Prüft alles und behaltet das Gute. Und ich glaube, da sind wir wieder beim Vertrauen. Habe ich denn Vertrauen darin, dass wir diese Gesellschaft verändern können, dass wir Botschafter und Brückenbauer sein können? Und dann muss ich sagen, wegen der Gesellschaft, wie es da draußen ist, habe ich da kein Vertrauen dran. Aber das brauche ich auch nicht. Denn unser Vertrauen muss nicht aus der Gesellschaft kommen, sondern unser Vertrauen muss aus unserem Glauben kommen. Denn nicht wegen dieser Gesellschaft da draußen wollen wir die verändern, sondern wegen unserem guten Gott wollen wir diese Aufgabe wahrnehmen. Wollen wir Botschafter und Brückenbauer sein. Unser Vertrauen kommt nicht von den Anzeichen der Gesellschaft oder den Zeichen der Zeit, sondern von den Taten Gottes und seiner Liebe und dem Glauben, den wir an ihn leben. Und ich merke, dieses Vertrauen möchte ich wieder gewinnen. Dieses Vertrauen in unseren guten Gott, dass der die Gesellschaft da draußen vielleicht mit uns verändert. Das ist mir vielleicht auch abhanden gekommen in letzter Zeit. Über Corona, über Diskurse, über Gegenschläge, was auch immer. Aber dieses Vertrauen in Gott, das möchte ich haben. Und Paulus schreibt, den Geist löscht nicht aus. Vertraut auf Gott, vertraut auf das Wirken des Heiligen Geistes. Gottes Kraft, die in dir und durch dich wirkt. Der Heilige Geist ist Brückenbauer. Schlechthin, das ist seine Hauptaufgabe, zu verbinden. Es ist seine Wesensgrundlage, Menschen zueinander zu bringen und zu Gott zu bringen. Auf ihn muss ich vertrauen, auf seine Fähigkeiten, auf seine Taten, nicht auf meine oder das, was die Gesellschaft kann. Auf den Heiligen Geist muss ich vertrauen und auf Gott, der diese Welt und ihren Verlauf noch komplett in seinen Händen hält. Und für Gott ist das völlig klar, das düstere Bild, das unsere Gesellschaft jetzt gerade abzeichnet und wie es jetzt gerade aussieht, das ist nicht das letzte Bild. Das ist nicht so, wie die Geschichte weitergehen wird. Es kann eben ganz anders weitergehen. Es kann sich noch ganz anders entwickeln, denn Gott sieht schon den Sonnenaufgang hinter den Wolken der Nacht, was wir noch gar nicht sehen können, wo wir im Tal sitzen. Aber Gott sieht, wie es weitergeht und auf ihn möchte ich mein Vertrauen setzen. Also setzen wir unser Grundvertrauen im Glauben auf den Heiligen Geist, der welterhaltende Kraft ist. Löscht den Geist nicht auf, prüft alles und behaltet das Gute. Behaltet das Gute. Der zweite Teil der Jahreslosung beinhaltet die Erwartung, Gutes zu finden. Es geht also nicht darum, immer nur prüfend zu sein, immer nur kritisch zu sein, sondern eben prüfend, in der Erwartung des Guten. Denn wer Gutes erwartet, der kann es auch erkennen, annehmen und daran festhalten, wenn es sich zeigt. Wer nur im kritischen Prüfen bleibt, der wird zu allem immer eine Distanz haben, damit man aus der Distanz gucken kann, was passiert denn da eigentlich gerade? Und er wird alle Dinge aus der Entfernung betrachten. Eben dann auch die Dinge, die uns im Guten betreffen wollen, werden wir dann aus einer Distanz sehen. Und das lehrt uns, dass unsere innere Haltung beim Prüfen einen Unterschied macht. Unsere innere Haltung macht einen Unterschied im Glauben. Ob wir Gott wahrnehmen oder nicht, ob wir Gottes Erlebnisse in unserem Alltag haben oder nicht. Wie nehmen wir unser Leben wahr? Wie prüfen wir unseren Alltag? Und mit welchem Geist und mit welcher Haltung tun wir das? Zu welchen Schlüssen kommen wir? Und folgende Beispiele aus diesem Text zur Jahreslosung von Loos und Dietz verdeutlichen das total gut. Auf einem Spaziergang hüllt mich die Schönheit der Natur so wohltuend ein, dass mir schlagartig bewusst wird, wie ungesund, hochtourig und beschleunigt mein Leben ist. Muss ich das ändern? Berührt mich hier etwas von außen oder spielen mir innerpsychische Vorgänge einen Streich? Wir prüfen und entscheiden. In einer Sitzung fällt mir auf, dass ich fast zu den Ältesten gehöre und definitiv in der Mitte meines Lebens angekommen bin. Ab jetzt bewegt mich die Frage, was bisher gut war und was ich lieber nicht weiterleben möchte. Woher kam der Gedanke? Wir prüfen und entscheiden das. Weil um mich herum alle hochsensibel sind, lese ich ein Buch darüber und plötzlich ergeben manche Erfahrungen einen Sinn. Es macht Klick und ich erkenne mich selbst in einem neuen Licht. Soll ich fachlichen Rat suchen oder ist das lediglich ein Flüstern des Zeitgeistes? Wir prüfen und entscheiden. In einem Gottesdienst spielen Musik, Gesang, Worte und Gesten zusammen und schaffen eine mitreißende Atmosphäre. Ich spüre das Recht, ein anderer Mensch sein zu dürfen. Ermächtigt mich Gott hier, endlich den Beruf zu wechseln, meiner Leidenschaft nachzugehen, ein Risiko einzugehen? Oder manipuliert mich hier wer? Wir prüfen und entscheiden. Das alles sind Ereignisse, die im Glauben nicht fern sind. Es kommt eben immer wieder mal vor, dass uns ein Gedanke von außen kommt, dass uns etwas passiert, dass uns etwas bewegt, wofür wir erstmal aktiv gar nichts gemacht haben, sondern das ist etwas von außerhalb von uns. Und darum geht es im Glauben auch. Wir wollen doch Erlebnisse mit Gott haben. Wir wollen bewegt werden von ihm, von seiner Liebe. Und es gibt doch diese Sprachwendung, mir kam der Gedanke. Ja, woher kam er denn? Und wir haben in uns angelegt, die Fähigkeit zu entscheiden, hey, der kam von Gott. Und es liegt an der Haltung, wie wir die Dinge prüfen und durch unseren Alltag gehen. Und diese Jahreslosung sagt uns, prüfe in der Erwartung des Guten. Prüfe deinen Alltag in der Erwartung der Gottesbegegnung. In der Erwartung des Wirken des Heiligen Geistes. Es gibt die Möglichkeit, Gottesbegegnung zu machen. Aber wenn ich nur im Prüfen stecke, dann geht die vielleicht an mir vorbei und ich sehe sie gar nicht, weil sie in der kritischen Distanz verloren geht. Wenn ich auf der anderen Seite immer nur das Gute sehe und gar nicht prüfe, kann es sein, dass ich irgendwelchen Täuschungen nachgehe. Also prüft alles und behaltet das Gute. Damit wir nicht getäuscht werden, aber damit uns eben auch nicht die Gottesbegegnungen aus dem Weg gehen und verloren gehen. Und ich sehne mich nach einem Leben mit mehr Grundvertrauen in meinem Gott. Mit mehr Grunderwartung des Handeln und der Begegnung Gottes in meinem Alltag. Und dafür werde ich jetzt beten. Und wenn du möchtest, kannst du dich im Stillen diesem Gebet anschließen und deine Gedanken damit reinpacken. Ich bete. Herr Jesus, ich merke, dass ich in dieser Welt irgendwie so hineingeworfen bin. Und dass ich oft irgendwie die Zeichen der Zeit sehe und sie mir Angst machen, sie mir Sorge machen. Aber du überblickst alle Zeiten. Du hast alles fest in der Hand. Mein Grundvertrauen in die Welt soll nicht aus den Zeichen der Zeit kommen, sondern aus dem Glauben an dich. Aus der Liebe, mit der du die Welt geschaffen hast. Und du dich immer wieder gezeigt hast den Menschen. Du uns immer wieder nachläufst. Du immer wieder Gnade ausschüttest über diese Welt. Du die Dinge immer wieder zum Guten wendest. Mal um Mal. Und Herr, ich bitte dich, dass du mein Herz nimmst und dass du mir Vertrauen zu dir schenkst. Und ich bitte dich, dass du mein Prüfen in deine Hand nimmst und dass du mir die Erwartung des Guten schenkst. Und dass du mir im Alltag begegnest und mir die Augen öffnest für die Momente, wo du etwas in mein Herz schenken möchtest. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du mitgehst, dass wir im Alltag deine Nähe spüren, dein Wirken spüren, deine Worte in unserem Herzen haben und dass du dieses Wort der Jahreslosung dieses Jahr in unsere Herzen schreibst, dass wir Vermittler, Botschafter des Friedens und der Versöhnung werden, Brückenbauer in zerrissenen Gesellschaften, in deiner Kraft. Darum bitte ich dich, Jesus. Amen. Wir wollen von dem guten Gottes jetzt in der Lobpreiszeit singen. Wir wollen anbeten. Und auch darin kommt zum Ausdruck, wie wir an Gott glauben, wie wir ihm vertrauen. Wir singen von seiner Liebe, von seinen guten Taten, von seiner Nähe, von seinem Trost. Und das wollen wir im Lobpreis machen. Und ich bitte euch alle dazu, aufzustehen.